Herzlich willkommen zur 10. Folge.
Wow, geil.
Von der, die das Social Media Podcast Social Vita.
Jubiläum.
Leute, 10 Folgen, das ist richtig krass. Das ist
echt krass. Ich habe eben noch gesagt, ich glaube, 1% aller Podcasts schafft es nur bis zur 10. Folge. Der Rest gibt auf.
Wahnsinn.
Ja.
Heute haben wir in unserem ersten Teil das Thema Lebensmittelvergiftung.
Ja, immer gute Themen im ersten Teil.
Immer gute Themen. Und wir reden auch über die OMR. Wir sind da dieses Jahr sehr stark vertreten und haben total Bock, euch da auch alle zu sehen. Also hört euch das auf jeden Fall an und meldet euch auch an. Und dann haben wir im zweiten Teil Sinem von KNSK da. Die war vorher, also macht dort Lead Social Consultant, Director, ne?
Director Social Consulting.
Yeah. Genau. War vorher bei Just Add Sugar, ja auch einem guten Partner von uns, bei Mont Blanc. Und wir reden ganz viel mit ihr darüber, was es eigentlich heißt von so einer, ja, ich sag mal, von einer Disruptor Social First, von einer jungen, coolen Agentur zu einem Establisher zu gehen, wo eben schon Strukturen da sind, die schon seit 36 Jahren, hatte sie gesagt, ne, am Markt sind. Super, super spannend und ja, einfach eine ganz tolle Frau, die super, eine super geile Energie mitgebracht hat.
Geile Energie, geiles Intro. Let's go, oder?
Let's go.
Gian Borno. Na?
Wie geht's?
Gut, wie geht's dir?
Kacki.
Warum?
Weil ich eine Lebensmittelvergiftung hatte. Ich dachte erst, Fun Fact, ich dachte erst, ich hätte einen Kater. Also ich dachte erst, mir geht's nicht gut, weil ich zu viel getrunken habe.
Warum hast du zu viel getrunken?
Ach, ich war
das würde mich mal interessieren hier.
Das darf ich nicht sagen, tatsächlich.
Ist das wirklich so top
NDA,
secret?
Ja.
Also ich weiß ja, was ist, aber du darfst auch nicht sagen, also du darfst nicht mal sagen, dass, also du darfst nicht sagen, was da passiert. Also
ich glaube, ich darf gar nichts sagen.
Gar nichts?
Ich weiß es nicht, deswegen fühle ich mich jetzt schlecht. Ich
kann sagen, Burschenschaft eingetreten.
Mit TikTok. Ich war mit TikTok und unterschiedlichen Leuten essen. So.
Das finde ich, klingt jetzt erstmal harmlos. Da muss doch noch mehr dran sein.
Nee, mehr kann ich nicht sagen.
Aber gibt es da irgendwann mal Updates? Also gibt's
ich weiß es nicht, ich muss mal fragen. Also ich weiß nämlich, dass wir sagen, man darf darüber nicht reden. Alles, was dort passiert, ist halt Safe Space. Und
schlechter Marketing-Gag. Prinzip der künstlichen Verknappung.
Genau.
Okay, und dann hast du ein bisschen
einen über den Durst getrunken. Habe ich eben nicht. Also ich habe mittags erstmal Nudeln gegessen, die relativ alt waren.
Moment, die habe ich 2 Tage. Redest du von den Spinaten?
Ja.
Das kann nicht sein. Die habe ich gestern Abend sogar noch gegessen. Da warst du schon einen Tag Game Over.
Ah, oh, okay.
Ja, aber ich habe auch echt so einen Elefantenmagen.
Du hast echt einen Elefantenmagen.
Ja.
Ist ja auch egal. Auf jeden Fall bin ich dahin und es gab Essen. Und es war halt nicht vegan, es war nur vegetarisch, aber all good. Es muss irgendwas mit dem Essen, oder ich muss morgens irgendwas gegessen haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall dachte ich, bin ich dann aufgewacht am nächsten Tag. Mir ging es eigentlich voll gut. Mir ging es wirklich gut. Ich habe mich schon angezogen. Ich bin auf dem Weg ins Office. Und auf einmal habe ich halt so gemerkt, boah, mir wird gerade voll schlecht. Komisch. Und dann ging es halt los mit Durchfall. Sorry for too much information. Okay. Dann dachte ich so, ja, okay, egal. So, ne? Und dann, ja, fing es halt an. Dann kam es halt wirklich, und dann nur noch. Ne? Also ich habe sogar noch einen Call gemacht morgens mit dir um 9.
Auf einmal warst du einfach weg. War das der Call?
Ja, das war der Call.
Auf einmal
war
von mir einfach gone.
Ja, fing es an. Das war das erste Mal reiern dann. Und dann ging es halt einfach weiter über 8 Stunden. Es war so krass, ich konnte noch nicht mal mehr einen Schluck Wasser drin behalten. Es war wirklich, ich habe einen Schluck Wasser getrunken, 5 Minuten später, Wasser kam raus.
Boah, heftig. Ja. Und jetzt bist du wieder back on track?
Ja, jetzt bleibt alles drin. Also ich habe Salzstangen schon gegessen, ich habe schon eine halbe Banane gegessen. Aber man merkt es halt noch voll im Bauch, ne? Also einen Tag lang nichts gegessen, nichts getrunken, alles raus, ist einfach ein bisschen schlappi.
Boah, ich hatte einmal, das wird es aufufernd, aber kurz
ausufernd. Ich habe das Gefühl, ganz kurz, ich bin immer krank irgendwie in diesem Podcast. Meine Weisheitsszene.
Ja, da kannst du ja nichts für. Sind ja also vor allem, Lebensmittelvergiftung ist wirklich, da bist du ja so hilflos ausgesetzt. Ich hatte das, also kurzer Schwenk, ich hatte das einmal in Südafrika, genau, Paulina lehnt sich zurück.
Ich kenne die Story.
Also ich hatte das einmal in Südafrika mit meiner Familie und das war echt so crazy. Wir haben alle das gleiche gegessen und ich habe noch einen Bruder und halt, ne, einen Vater und eine Mutter.
Echt?
Genau, so sieht das aus, ganz wild. So, und dann fing es an mit meinem Bruder, ich wollte abends einen Film gucken mit ihm und er konnte diesen Film nicht schauen, weil es ihm so schlecht ging. Und hat die ganze Zeit, und ich muss im Nachhinein auch sagen, wie egoistisch von mir, er lag wirklich kotzend in diesem Badezimmer und ich war so böse auf ihn, weil er meinen Abend zerstört hat und ich diesen Film nicht mit ihm schauen konnte. Ne? So. Aber dann irgendwie dachte ich mir, okay, hat das nicht vertragen und so weiter, ins Bett gepackt. Er ist jünger als ich. Am nächsten Morgen aufgewacht, bin zu meiner Mom runtergerannt und habe mich halt beschwert, dass mein Bruder illoyal mir den Abend verdorben hat. Und dann meinte sie so, ja, dein Dad kann auch gar nicht mehr laufen. Komplett Game Over. So. Und wir mussten an dem Tag die Location wechseln. Und eigentlich ist mein Dad immer gefahren, das ist meine Mom gefahren. Und mein Bro und mein Dad lagen wirklich, also wirklich tot im Auto. Und das Krasse war, es fing dann wirklich mit jeder Stunde auch an, mir schlechter zu gehen und meiner Mom schlechter zu gehen. Und wir kamen dann in diesem neuen Etablissement an und es war quasi so eine Lodge in Südafrika und die sind so herzlich da, die haben die Betten gemacht, okay, ist nicht so besonders, aber die wollen einen begrüßen, die wollen einem zeigen, okay, was da so passiert, wie das war so eine Farm, wie die Landschaft da aussieht. Wir kamen da wirklich an, keiner konnte mehr laufen, keiner konnte mehr gerade ausschauen. Meine Eltern lagen dann im Bett, mein Bruder und ich lagen im Bett und diese Zimmer waren mit so einer Tür verbunden und die war offen. Und es konnte keiner mehr reden oder gehen. Und wir lagen da wirklich einfach morgens von 11 bis, ich weiß nicht, 2 Tage lang. Und es hat immer nur so alle 3 Stunden einer gerufen, lebt ihr noch? So, und dann hat einfach, das war so krass, also da war wirklich der Moment, wie eine Ekstase. Und dann war es auch so fast schon so nebulös in meiner Erinnerung, dass ich aus diesem Bett raus bin und ich konnte nicht mehr laufen. Und ich habe wirklich auf den Boden gekrabbelt und bin immer wieder zusammengebrochen, so eingepennt. Und dann wieder, lebt ihr noch? Und dann warst du wieder wach und dann hast dich wieder fortgekämpft. Und dann wollte ich zur Toilette, habe es nicht zur Toilette geschafft und habe irgendwie nur in die Badewanne gekotzt und lag dann in dieser Badewanne und dachte wirklich, also wirklich, ich bin dem Tod näher als dem Leben und ich liege in dieser Badewanne voll hilflos, genau, halb lackt, seit Tagen nichts mehr gegessen, nichts mehr getrunken. Dann sehe ich nur, wie aus diesem Abfluss von dieser Badewanne so eine Godzilla-Spinne rausklettert. Und in dem Moment war einfach nur so, ich bin hilflos, die wird mich jetzt aufessen und das war's. Und dann immer noch im Hintergrund dieses von meiner Mom, lebt ihr noch? Und mein Bruder auch schon wieder seit 3 Tagen nicht gesehen, weil er in diesem Bett schon gefühlt verschimmelt ist. Also es war, also Lebensmittelvergiftung, was ich sagen will, ist das Heftigste, was dir so passieren kann, finde ich, also von Krankheit. Du bist so Knockout von heute auf morgen.
Aber wie war das denn bei dir? Weil, also bei mir war es ein bisschen TMI, aber ich konnte, also ab 5 Uhr nachmittags gestern, da kam halt nichts mehr. Es war halt wirklich... ich musste mich zwar noch übergeben, aber es kam einfach nichts mehr hoch. Mhm. Gar nichts, Spucke. So.
Ja, also es war bei uns halt krass, es ging wirklich 2-3 Tage. Wir konnten nichts, also wirklich laufen ging nicht, reden ging nicht. Also,
ja, aber wie konntet ihr euch denn noch übergeben? Weil irgendwann ist der Magen ja leer.
Es ist jetzt auch irgendwie 10 Jahre her. Ich weiß nicht mehr genau, wie das ging, um ehrlich zu sein. Aber es gibt garantiert auch Abstufung von Lebensmittelvergiftung. Mhm. Weißt du, also ich glaube, was du hattest, war auf jeden Fall irgendeine Form davon. Was hier wir hatten, war vielleicht echt schon über, keine Ahnung was, Cholera,
ich habe das auch gegoogelt. Es gibt so ein Bakterium, wenn man Lebensmittelvergiftung hat und dann Sehstörung oder Lähmungserscheinung bekommt, muss man sofort zum Notarzt. Ich habe es gegoogelt. Ich dachte kurz wirklich, ich sterbe gestern.
Aber du bist auch immer, du googelst immer, wenn du krank bist. Und ich denke mir jedes Mal, so, da steht immer, dass man Krebs hat, da steht immer, dass man die Pest hat. Das ist jedes Mal, mich macht das einfach noch viel nervöser. Die 3-Tages-Regel. 3 Tage, egal wie schlecht es einem geht, abwarten. Und wenn es dann nicht besser ist, dann zum Arzt.
3-Tages-Regel.
So handhabe ich das.
Das stimmt einfach nicht. Dein Fuß war einfach irgendwie seit 3 Jahren, kannst du nicht mehr laufen.
Das war länger, weil so körperliche Blessuren, so Verletzungen am Fuß und Knie und sowas, da warte ich länger.
Wie lange, was ist da die, was für eine Regel gibt es da? 3 Monate, 4-Monats-Regel?
Da habe ich es einfach wegignoriert. Ich dachte mir selber, ich rette mich jetzt selber. Ich versuche das jetzt irgendwie alleine hinzubekommen, was extrem dämlich war. Das war mein Vorsatz, nicht mehr zum Arzt zu gehen dieses Jahr. Ich habe ignoriert, dass das aber helfen könnte.
Das ist wir haben heute einen super interessanten Gast.
Ja.
Haben sehr viel über Establisher versus Disruptor gesprochen. Ich würde sagen, wir gehen mal in den zweiten Teil, oder?
Ja, kurz bevor wir das machen, auf jeden Fall eine Werbepause noch, weil der OMR-Timetable ist draußen. Wir haben ja ein paar, genau, und weil Anmeldung.
Wir haben so viel.
Genau, es gibt so viele Events, wie immer. Es ist einfach ein Overload, aber ich freue mich krass dieses Jahr. Ich habe heute auch gehört, also es ist krank, was da einfach mittlerweile für Celebrities rumtouren. Also wirklich Global Celebrities. Also klar, eine Kim Kardashian ist da. Ein Tim Ferriss ist da, ein Scott Galloway ist da, dann dieser Brian Johnson, dieser Psycho mit dieser Longevity, der sich das Blut von seinen Kindern spritzt. Und das ist ja irgendwo drüber, aber ist auch Zeitgeist. Aber der wird halt interviewt von einem Scott Galloway, wo ich denke, das ist halt für die ganze Weltöffentlichkeit ein interessantes Format. Und das passiert in Hamburg, in deinem kleinen Hamburg, in deinem Kuhdorf passiert einfach so ein Happening. Also wirklich Olympia.
Das ist meine Perle.
Also ich fand das ganz, ganz toll. Und was wir machen... Am ersten Tag sind alle herzlich eingeladen, machen wir official Side-Event, den OMR Pre-Run mit Axel und Paul von Oderline zusammen. Einmal um die Alster.
Wir aka Pascal, weil ich werde nicht mitrennen.
Aber also alle Leute, die Lust haben, sich noch an dem Tag irgendwie sportlich zu betätigen, und es geht nicht darum, irgendwelche PS oder Performances abzureißen, sondern es ist ein Social Run, entspannter Pace, so 6er-Pace und können bestimmt auch zwei Gruppen machen, wenn Leute langsamer laufen wollen. Geht um 7 los und laufen einmal um die Alster 7 Kilometer. Finde ich ganz cool. Geile Art zu connecten. Und ein bisschen mehr intim als auf 70.000 Leute auf dem Messegelände. Und dann hast du deine erste Masterclass. Wir haben unsere erste Masterclass auch am Dienstag. Ich glaube um 12.30 Uhr oder so.
Genau. Mit Havas und TikTok freue ich mich mega drauf.
Mit Katrin von TikTok, ne?
Genau.
Ja, cool, ja.
Ja, freue ich mich richtig, richtig doll drauf. Also ich glaube, es wird richtig cool. Es ist auch voll die Frauenpower auf der Bühne. Wird mega spannend. Wir stellen unseren Nikon Case vor. Ja, es wird einfach, kommt einfach, meldet euch einfach an. Es wird wirklich richtig cool.
Cool, und es geht, glaube ich, auch um die Frage, wie Marken in diesem Entertainment-Ökosystem funktionieren können. Genau, wo wir merken, wo viele sich die Zähne ausbeißen. Also Hinder. Und dann, boah, was ein krasser Dienstag. Und dann am gleichen Tag machen wir am späten Nachmittag, ich glaube um halb sechs oder so, machen wir eine geile Tour.
Genau.
Wo wir euch treffen. Also man kann sich bewerben, 30 bis 60 Leute können wir da reinlassen. Und dann führen wir euch einmal übers Gelände und unser Thema ist Vertical Video mit Creatorin. Wie kann man das in 2024 rocken? Und wir gehen einmal zu TikTok, haben da einen kleinen Q&A mit TikTok. Die werden uns ein bisschen was erzählen, was es für Trends gibt im Videobereich, im Creatorin-Game. Und dann treffen wir, ich weiß nicht, ob wir es revealen können.
Einen sehr, sehr großen, sehr erfolgreichen Creator.
Genau, der treffen wir und mit dem haben wir auch nochmal exklusiv für euch 10, 15 Minuten Q&A, alles, was ihr wissen wollt, wie man ein Briefing schreibt, was die größten Fuck-Ups sind bei Briefings, was wichtig für eine Markenkooperation ist, was für No-Gos sind und so weiter.
Do's and Don'ts,
alles drum und dran, was ihr wissen müsst, um 2024 richtig durchzustarten.
Das wird so geil.
Oder? Ich freue mich. Also ich bin jetzt, wo ich gerade sage, bin ich nochmal richtig hyped.
Hey, wir haben noch einen Breakfast.
Stimmt, wir haben einen zweiten Tag, aber das ist nicht öffentlich.
Nicht offiziell, das ist nur für die Cool Kids.
Genau,
also, wenn ihr uns kennt.
Und wir es nicht angehauen haben, was
und
passieren
wir euch noch
kann.
Nicht angehauen haben, ist. Genau. Dann schreibt uns, dann schreiben wir euch auf die Gästeliste.
Alright, und jetzt ab in den zweiten Teil.
Ab in den zweiten Teil.
Hallo und herzlich willkommen, Sinem.
Hi.
Hey, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf. Freue mich sehr.
Richtig cool. Freut uns riesig. Vielleicht kurze Intro. Heute haben wir Sinem Löbe bei uns. Jetzt habe ich es falsch gemacht.
Wir haben, das ist so
Director
gut geübt eben.
Director Social Consulting. Director Social Consulting bei KNSK.
Alles richtig.
Richtig gut, toll. Wir haben, glaube ich, ganz, ganz spannende Themen, über die wir heute mit dir sprechen. Und vorab haben wir ja unsere kleine Random-Frage.
Oh ja.
Paulina, hast du eine auf Lager? Ich überfalle dich mal direkt, während du deinen Kamillentee schlürfst.
Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du? Warum?
Ich wäre entweder ein Vogel oder irgendeine Form von Fisch, weil beides sind, ja, weil, ey, wie viel haben wir vom Meer gecheckt? Und wie viel nicht?
Okay, krass.
Gar nicht,
das ist halt so eine Welt, so eintauchen in eine komplett fremde Welt.
True.
Vielleicht auch so ein bisschen davon geprägt, dass ich Ariel immer cool fand. Aber stell dir mal vor, du kannst da unten leben und es ist dein. Also du kannst nochmal komplett neu was erforschen. Ist doch geil.
Ja, okay, true.
Krass, ich fand Ariel früher auch Hammer.
Du warst in Ariel verliebt.
Das hättest du jetzt nicht spoilern sollen. Ich fand Ariel ein bisschen hot früher, muss ich sagen.
Ich war in Harry Potter verliebt, ist okay.
Aber das stimmt schon. Wasser, Meere sind tief, gibt es immer was zu entdecken. Das passt doch gut zu unserem Thema, Social. Ja, Paulina, du wolltest jetzt gerade meinen galanten Übergang zerreißen.
Nee, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe die Frage tatsächlich beim letzten Gast auch schon gestellt. Das ist nämlich immer meine Frage. Wenn
ist okay.
Ja, ist okay, ne?
Ja, aber das ist eine andere
Kommt immer was Neues.
Ja.
Stimmt, kam auch was Neues.
Ja, ich bin sehr inspirierend. Genau, also erzähl mal ganz kurz so zwei, drei Sätze zu dir, wo du herkommst, weil das, glaube ich, auch dann sehr gut in unser Thema einleitet, weil wir so ein bisschen Agenturmodelle, Agenturform diskutieren wollen heute.
Mhm. Wie früh soll ich nach? Also, wo soll ich starten?
Beim Meer. So tief, so, also wie du magst.
Okay, ja. Okay, wo starte ich? Ich habe vor 5 Jahren angefangen zu arbeiten, nach meinem Studium, das in eine ganz andere Richtung gezielt hat. Ich habe ursprünglich Germanistik und Geschichte studiert und dachte, vielleicht mache ich in dem Bereich was. Hat mich nachhaltig geprägt, aber Social war immer präsent. Also ich habe immer in Agenturen gearbeitet, im Studium, dann zwischendurch in einem Verlag, dann in einem Konzern. Also so alles, aber immer auf Social getrimmt, egal wo ich war. Und habe dann nach dem Studium gesagt, ja, okay, it's clear. Und genau, habe dann bei Just That Sugar angefangen. Das hat sich über Ming ergeben. Liebe Grüße an der Stelle. Und genau, habe dort angefangen. Das Team war damals, ich glaube, so 20 Personen groß, also noch relativ klein im Vergleich zu jetzt. Habe da 2 Jahre gemacht und das Marketing-Team dort geleitet, in Anführungsstrichen. genau, und hatte eine gute Zeit. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, so, okay, vielleicht ist es Zeit für den nächsten Schritt. Da war ich Ende 20, jetzt bin ich 30 und war einfach so im Gespräch mit verschiedenen Companies. Dazu muss man sagen, die KNSK, bei der ich heute arbeite, hat mich im Studium schon mal angefragt. Dadurch kam dann irgendwie auch so die Connection wieder auf und die haben gesagt, ey, wir wollen immer noch gerne mit dir zusammenarbeiten. Ja, und haben mir dann die Möglichkeit gegeben, dort das Social Team auf- und umzubauen, das schon ein Stück weit bestand, aber bei dem es einen stärkeren Push brauchte. Genau, und das mache ich jetzt seit einem Jahr. Vor einem halben Jahr habe ich dann das Team offiziell sozusagen übernommen. Erstmal ein halbes Jahr Einfindungsphase, das war auch cool, weil das natürlich ein krasser Schritt war, auch ja, agenturmäßig vom Kulturellen, sagen wir so. Yeah, yeah. Genau, ja. Und jetzt baue ich da weiterhin so vor mich hin mit dem Team zusammen und ja, bauen da das Social-Team auf.
Ja, cool. Aber krass, das muss ja so ein, also ich glaube, ich steig mal direkt ein.
Ja, bitte.
Du hast es gerade schon gesagt, so Kulturschock. Mhm. Wir hatten ja auch tatsächlich mal, das haben wir zusammen mit KNSK auch gemacht, dieses Event Established meets Disruptor. So. Mhm. Wir würden wahrscheinlich auch, also zählen auch zu den Disruptern, Just Add zählt auch zu den Disruptern, KNSK zählt auf jeden Fall eher zu den Establishern.
Ja.
Wie war das für dich zu wechseln? Also einfach in so eine andere Kultur, in so ein anderes Unternehmen?
Ja, also vielleicht muss man da vorwegschieben, dadurch, dass ich im Studium bei Montblanc war, was auch ein sehr alteingesessener Konzern ist, habe ich, glaube ich, so ein bisschen so eine Flexibilität schon gelernt. Ne? Also nach Montblanc zu Just Add Sugar war sicherlich auch ein krasser Kulturschock. Also so, da plötzlich bei 20 Leuten zu sein und ja, mach doch, wie du möchtest und wir vertrauen dir, ist ja auch ganz anders. Und der zweite Wechsel dann wieder sozusagen in ein Mittelmaß davon, also das ist ja eine Mitte. Mhm. Ne? Wir sind 180 Personen bei der KNSK, die gibt es seit 36 Jahren, das ist natürlich established. Aber ja, das war, wie du sagst, ein Kulturschock, aber nicht negativ, sondern ich glaube, man muss sich immer Zeit geben, jedes Mal, wenn du den Job wechselst, irgendwie ein bisschen anzukommen. Und das, was ich echt sagen muss, ist, wenn du von Anfang an die Chance bekommst, was zu bauen, dann wird dir ja schon wahnsinnig viel Vertrauen entgegengebracht. Also war es so ein bisschen wie, ich sage mal, unser Team ist das Startup in der Established Agentur, die dann halt auch manchmal vielleicht jemandem fast auf die Füße treten und sagen, ey, was wollen wir anders machen? Aber da gibt es sehr, sehr viel Vertrauen und sehr viel Herzlichkeit dem gegenüber. Und ich glaube, das ist immer entscheidend, dass egal, wo du hinkommst, wie trittst du auf, welche Energie bringst du mit, welche Energie wird dir entgegengebracht. Und dann funktioniert auch Established mit was ganz Neuem innerhalb der Agentur oder dem Aufbau von mehr von diesem Neuen.
Mhm.
Genau.
Ja, super spannend. Ich glaube, meine Paulina, du wolltest auch was sagen. Was mir als allererstes einfällt, ist, glaube ich, der klassische, das heißt Graben, Herausforderung, vor der viele Marken, Agenturen generell stehen, die länger am Markt sind, dass man aus einer alten Welt kommt. Ich will jetzt gar nicht sagen eine schlechte Welt, aber es ist einfach eine alte Welt, ist eine andere Denke, die über große Massen, Reichweiten, starken Medien funktioniert hat, wo Werbung wirklich noch funktioniert, mit Produktvorteilsbotschaften, mit Abverkauf, mit sehr promotional, mit Werbepausen. Und jetzt bist du auf einmal in diesem Social Game, was sehr creator-getrieben ist, was unterhaltungsgetrieben ist, was irgendwo Content-getrieben getrieben ist. Wie kriegt man diese beiden Welten zusammen? Also wie schafft man eine Social-Media-Content-Denke bei einem traditionell eingesessenen Unternehmen oder Agentur an den Start zu bringen? Wie funktioniert das?
Also man muss sagen, dass mein Kollege Julian vorher schon den Media-Teil krass gepusht hat und es auch schon ein paar Social-Media-Manager gab und auch in den Teams vereinzelt, in den sechs Crafts, Leute sind, die sich mit Social auseinandersetzen. Aber es war trotzdem zu sagen, hey, wir bündeln das jetzt alles in dem Social-Team und stärken das und bauen das auch noch ja, vermehrt aus für verschiedene Themen, ne? Eigene Social-Kreationen, dann Social-Consulting und so weiter. Das haben wir viel über Kommunikation in Form von Workshops, internen Newslettern. Dann haben wir Weiterbildungs- oder Mentoring-Programme eingeführt. Das heißt, wir haben uns mit verschiedenen Personen aus den anderen Crafts zusammengesetzt. Gesagt, hey, einmal die Woche bekommst du eine Stunde oder wir eine Stunde von dir. Und wir gehen in den Austausch. Und ich glaube, davon leben beide Seiten sozusagen krass. Ne? Also ich habe auch nochmal eine ganz andere Tiefe hinter Konzepten, hinter Strategien gelernt. Zum Beispiel, sicherlich noch mehr. Aber ich glaube, es kommt wirklich auf gute Kommunikation an. und dann profitieren beide Seiten krass viel. Mhm. Und genau, Workshops, Newsletter, Mentoring-Programme, lunchen gehen, Kaffee trinken gehen, reden.
Ja, okay, also Austausch, genau. Ne? Zusammen die Köpfe zusammenstecken. Ja. Und diese 6 Crafts, welche sind das? Kannst du das reden?
Ja, das kann ich.
Können wir so tief reinschauen in die Kulissen?
Genau, also wir haben offensichtlich Social, wir haben Content, wir haben Campaigns, Sustainability, Strategie. Wen habe ich vergessen?
Consulting?
Nee, das zählt da schon mit rein. Ich habe eins vergessen, aber auf jeden Fall.
Das kommt noch, das Beste kommt zum Schluss. Aber wir sind ja schon, ich würde schon sagen, das sind ja alle Schnittpunkte. Also beispielsweise, voll. Wenn du jetzt habt ihr ein New Business und die wollen auf Social starten, dann habt ihr ja trotzdem eine Strategie. Das heißt, euer Strategieteam, die auch ansonsten für alle anderen Plattformen und Aktivierungen Strategie machen, machen die Strategie und dann geht es in die Social Media, in den Social Media Craft. Wie läuft das da ab?
Ja, das ist eine total enge Zusammenarbeit tatsächlich. Mhm. Also unser Strategiechef Stefan, den ich mega feier, weil der
schaut
einfach
an
so, ja, voll, der macht echt so, von dem habe ich nochmal so, oder von ihm und seinem Team, muss man sagen, habe ich so krass gelernt, da anders im Team nochmal einzusteigen, mit einer Tiefe, mit viel mehr data-basiertem Wissen und auch viel mehr, hey, was passiert eigentlich gerade in der Gesellschaft und das spiegeln wir jetzt mal auf den Kunden und davon entscheiden wir, was wir auf Social machen, aber was wir gleichzeitig auch out of home machen oder was auch immer gerade dran ist. Ja, das geht dann Hand in Hand. Also wirklich, das bedeutet, wir setzen uns an einen Tisch. Die bringen ein bisschen was mit an Gedanken, wir bringen ein bisschen was mit an Gedanken und dann ballern wir das zusammen und bauen unser eigenes Ding da draus. Also es ist wirklich, ich glaube, das ist es, ne? Also wenn Stefan nicht Social First denkt und ich aber keine 20 Jahre Strategieerfahrung habe, dann geht's um den Austausch. Ja, und dadurch werden die Produkte für mein Gefühl schon echt stark. Also es ist, beide Seiten profitieren dann, wie gesagt.
Ich finde das, jetzt drifte ich ein bisschen ab, aber ich muss das mal kurz sagen, weil ich finde das voll inspirierend, was du gerade gesagt hast. Und das hat mich nochmal zum Nachdenken gebracht, weil ich finde es so spannend, wir haben auf der einen Seite dieses Thema klassische, oder was heißt spannend, aber interessant. Wir haben auf der einen Seite dieses klassische Strategiethema, was du auch sagst, was wir, wo ich glaube, wo wir auch nicht so schlecht drin sind, also wirklich dieses Kultur verstehen, die Menschen an sich verstehen und halt nicht nur, Social und wir machen jetzt hier irgendwie Listicles und wir haben eine coole Idee, sondern wirklich dieses Deep Foundation, Human Truths, Insights und dann eben Springboards für die Kreation entwickeln, ne? Wirklich sehr tief, nitty gritty reingehen. Und da muss man halt aber auch sagen, und gerade bei uns ist es ja dann auch so, dann hast du halt da ein Format, das geht viral oder du hast irgendeine Nischen-Community, sowas wie, keine Ahnung, es gibt Paw-Cleaning-Talk, da macht man halt die Pfötchen von Katzen sauber und es ist halt eine Milliarden-Community, so I didn't know. Yeah. Und da kannst du halt einfach raufspringen und einfach mitmachen und ich kann dir nicht sagen, was ist jetzt die Human Truth und was ist jetzt hier irgendwie data-based meine Strategy, sondern es funktioniert einfach, weil es auf Social funktioniert. Yeah. Und ich finde es voll spannend, weil es beides so gut funktionieren kann. Und ich glaube halt, gerade so diese tiefe Strategie, und so brauchst du halt auch, also wenn wir über Marke reden, natürlich ganz stark. Und auch wenn du vielleicht nicht so einen Lucky Shot hast. Aber ich finde es voll spannend, weil es irgendwo so zwei Extreme sind. Mhm. Ne? Also wenn du so eine junge 22-jährige, sag jetzt mal, wir haben jetzt intern keine Titel, aber Junior Social Strategin dahinsetzt oder Konzeptionerin und so einen 53-jährigen klassischen Strategen, ich glaube, die könnten auch ganz schön aneinander geraten, weil es halt so unterschiedliche Ansichten sind in der Herangehensweise.
Voll. Aber glaubst du nicht, dass in dem Moment, in dem Menschen so ein bisschen auch aneinander geraten, was Geiles entsteht?
Voll.
Also das zumindest ist meine Erfahrung. Das kann super draining sein. Und ich hatte sicherlich auch Momente, wo ich im Prozess gesagt habe und heute auch immer noch sagen, boah, ey, nee, Mann, ich bin ja Social First. Ich liebe Social First. Ich denke Social First. Das werde ich nie hergeben, weil ich daran glaube. Aber ich glaube schon, dass eine Klammer für Unternehmen sehr, sehr gut funktionieren kann. Also eine Klammer im Sinne von, was sagen wir über Social hinaus aus und was macht das mit Userinnen auch, wenn sie, denk mir an den Case Bautzner, wenn du dein Senfglas wieder im Supermarkt siehst, zum Beispiel. Und da gibt es einfach Momente für mich persönlich oder aus meiner Erfahrung, bei denen die Strategie super gut angesetzt ist. Nichtsdestotrotz bin ich auch, glaube ich, auch an Momente, die man aufgreifen muss, gerade im Social-Kontext. Und das kann ja auch nebeneinander funktionieren. Mhm. Und auch da können Strategen sagen, hey, da lassen wir explizit Raum für, auch in unseren Gedanken und zurren das Ganze nicht zu fest. Also es geht ja auch immer um dieses, wie starr sind wir jetzt? Und das, was wir wirklich versuchen einzuhalten, ist super agil zu reagieren und flexibel zu sein in unseren Systemen, in unseren Strategien und auch in unserem Miteinander. Also ist der Raum ist für alle Möglichkeiten, die so aufkommen. Und es ist auch viel Testing, klar, wie es halt bei Social ist. Aber dann auch zu gucken, hey, wie ordnen wir das jetzt in das Gesamtkonzept ein, was wir jetzt hier vorstellen, macht Spaß. Und ich erlebe auch viele glückliche Kunden, die dann sagen, ey, nice, dass das jetzt so matcht, dass unsere Out-of-Home-Kampagne irgendwie in die Klammer mit Social alles zusammenfließt und wir damit vielleicht jung und alt, in Anführungsstrichen, gut erreichen. Und mir für mich persönlich war es auch was Neues und es macht mir halt krass viel Spaß, das auch so zu erleben, weil ich glaube, es geht auch viel darum, sich gegenseitig zu inspirieren. Und wenn ich konstant in meinem Social-First-Kosmos schwebe, dann bin ich halt da. Und ich glaube schon, dass ich viel von Leuten lernen kann, die 20 Jahre dabei sind. Wenn ich zum Beispiel mit Kim spreche, die unsere Agentur führt, dann sind da oft Momente, wo ich denke, ja krass, das ist wie ein Mentoring. Das ist so, das geht so tief rein, weil sie eine andere Berufserfahrung hat. Und das sei es der Umgang mit Kunden oder in der Herangehensweise. Hauptsache, wir bleiben agil. Zusammen, so, dann funktioniert es auch.
Voll.
Ja.
Ja, ja, ich finde es einfach spannend, weil halt wirklich Social und klassisch, also ich glaube, wie du sagst, ich glaube, in solchen Momenten entsteht voll was Gutes, aber manchmal sitze ich ja selber auch da und bin so, okay, wie erklären wir jetzt dem Partner, dass, was weiß ich, sag mal irgendwie, was war denn mal ein total blöder Trend? Girl-Math. Dass du jetzt irgendwie ein Girl-Math-Video machst, das kannst du irgendwie noch erklären, weil es ist irgendwo ein Trend, das kriegst du noch hin. Aber es gibt ja auch, ich hätte jetzt ein gutes Beispiel, aber ich finde gerade keins. Aber keine Ahnung, du musst jetzt ein Paw-Talk-Cleaning-Video machen, weil es passt total gut, weil du verkaufst Nail-Art oder so und alle sind halt so, what? So, dann machst du es halt und dann funktioniert es mega gut. Aber du hast halt irgendwo, klar, du kannst immer Retrofitting auch in der Strategie machen, aber ich finde es irgendwie interessant, weil es nochmal so unterschiedliche Ansätze sind. Aber ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube, gerade wenn du solche unterschiedlichen Menschen halt auch an einen Tisch setzt, entsteht oftmals was ganz Spannendes und was ganz Großartiges, wo beide halt auch voneinander lernen können.
Voll. Ne? Total.
Was denn, jetzt habt ihr das schon angerissen, was ist denn dein Blick auf Trends an sich auf Social? Wie wichtig? Welchen Stellenwert?
Ja, also Trends an sich, ich finde es ein bisschen over, als Marke auf jeden Trend aufzuspringen. Es ist genauso wie, also nicht Trends sind ja also ein übergreifendes Thema, ne? Genauso war es ja im Community Management kurzzeitig so, dass Marken da gefühlt nur noch alleine geredet haben und so. Ich finde, dass es da wirklich mehr darum geht, sich auf die Community zurückzubesinnen und zu gucken, hey, was ist für unsere Community entscheidend und wen wollen wir eigentlich ansprechen? Wenn du dann was Spezifisches hast, das für deinen Nagelkunden passt, fein, dann nimm es halt mal mit, aber es ist für mich mehr so ein Side-Effekt und nicht was, worauf wir uns konzentrieren sollten. Also ständig jeden Trend mitzunehmen, mal einen Sound einzubauen, ja, macht Spaß, aber ist auch ein bisschen doll teilweise, wenn ich dann überall das Gleiche sehe, haben wir heute schon einmal kurz angerissen im Vorgespräch, dass wenn du überall das Gleiche hörst, siehst, ne, und den gleichen Trend, dann wird es auch irgendwann einfach öde. Und es passt halt auch nicht zu jeder Marke. Also so. Und deshalb, ich bin da immer sehr zwiegespalten, guck's mir schon ganz gerne doppelt an.
Ich finde, am schlimmsten sind eigentlich die Brands, so Sad Hamster Trends zum Beispiel, kennen wir alle, I love it, sorry, aber I love it.
Aber kannst du ihn noch sehen?
Nee, aktuell nicht mehr.
Siehst du? Und das geht mir halt auch so. Ja.
Aber als er angefangen hat, war ich halt so, boah, wir haben auch so zwei Brands, wo ich gesagt habe, so mach das mal, das passt einfach, es passt so gut. Und ich finde aber am schlimmsten ist eigentlich bei Brands, die du halt siehst, wenn die so 2-3 Wochen zu spät den Trend machen und du bist so, ach, muss das jetzt noch sein? Also musst du das erstmal so durch 8 Freigabeschlaufen bei euch?
100% ja.
Ja.
100% ja. Also ich glaube nicht, dass es an den Social Media Managerinnen und Managern liegt, die sagen, hey, here, that's your thing. Und dann so, okay, das müssen wir jetzt freigeben lassen.
Ja, aber dann wirklich, glaube ich, echt lieber lassen.
Genau.
Also ich glaube, dann ist es, ist es mehr markenschädigender, weil man weiß, okay, hey, ihr seid so late to the party, jetzt braucht ihr auch nicht mehr zu kommen, die ganzen Drinks sind leer. Ne?
Ja, und du kriegst dann ja auch nichts mehr davon, ne?
Ja,
also
genau.
Da springt dann halt auch keiner mehr drauf.
Eher, ja, backfired dann eher.
Ja.
Was du gerade halb angerissen hast, das fand ich spannend. Ich habe gerade eine gewisse Skepsis gegenüber viralem Outbound Community Management gehört bei dir. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich weiß nicht, warum Marken sich immer unter Marken unterhalten müssen. Also irgendwie so, vielleicht ist weniger auch mal mehr. Also im Sinne von, dann reagier halt ein bisschen simpler. Aber klar haben wir, Community Management ist so enorm wichtig. Aber ich glaube, dass man halt eher Communities schaffen muss, in denen die Many-to-Many-Kommunikation funktioniert und sich wirklich Menschen finden, die auch untereinander kommunizieren und dann mit der Marke, als dass du wirklich als Marke jetzt, keine Ahnung, das most funny Kommentar ever da unten hinsetzt und du dich aber fragst so, seid das jetzt noch ihr oder macht ihr das jetzt, damit ihr 50 Likes bekommt? So irgendwann, ich finde es dann ein bisschen nervig. Und ich glaube auch, dass viele Userinnen ein bisschen drüber sind und dass es dann eher darum geht, okay, lass uns mal mit der Community austauschen. Also da spitzer drauf zu gehen.
Ja, ist total spannend. Also wir haben das, ein paar Podcasts bei uns wurde das angerissen, das Thema. Und es gibt da schon so einen kleinen, so einen Abstand davon. Ja. Weil ich glaube, das war mal ein Hype, aber ein Hype ist auch so schnell wieder vorbei. Und irgendwie ist es halt, das Game ist schnell durchgespielt.
Ja.
Ne? Man lacht mal drüber, das Deutsche Bahn Fixbus sich da irgendwie wegbetteln. Lustig. Aber wenn es immer weitermacht, irgendwann ist der Witz auserzählt. Ne? Ja. Und wie hältst du das, also was ProSieben jetzt ja gemacht hat auf TikTok? Die haben ja mit Join diesen Admin-Switch gemacht. Also das ist jetzt ja nochmal ein neues Level, also auch irgendwo in einer ähnlichen Schiene. Wie siehst du das?
Ich glaube, immer wenn du was Neues probierst, ist es wieder für einen Moment lustig. Ne? Ja. Also do it. Ja. Aber guck halt, wie lange es wirklich funktioniert und ob deine Community mitgeht und ob es wirklich zu einem Austausch kommt und wenn nicht, dann it's time to switch. Also ich glaube, einfach dieses don't overdo it. So, du musst halt auch als Marke verstehen, zu sagen, okay, jetzt ist es auch fertig. So, lass mal überlegen, was wir jetzt wirklich Neues auch an Inspo oder an Mehrwert oder an Kommunikation leisten können und da eben wirklich umzudenken, statt dann irgendwie zu sagen, okay, das reizt mir jetzt bis zum Next Level komplett aus. Wird es halt irgendwann einfach zu doll.
Ich denke mir auch immer, so ja, okay, irgendwie ProSieben und Flixbus, das ist ja auch irgendwie Deutsche Bahn, das ist deren Ding, ne? Aber dann sind da halt so Kommentare von Wilkinson und du bist halt so, I don't even know who you are. I don't even know what you do. So, ja, lustiges Kommentar, aber werde ich deswegen Wilkinson? Ich glaube, entweder ist es Bier oder Rasierer. Aber müsst ihr selber nachgucken, ich weiß es nicht, werde ich da deswegen ganz sicher nicht kaufen. So, also es gibt einfach, glaube ich, wirklich, mich würde es echt mal interessieren, ob es nachhaltigen Mehrwert gibt für die Brands. Müssen eigentlich mal so eine Opinion-Study drüber machen.
Ja, auf der anderen Seite redest du jetzt drüber, ne? Also alle Leute, die das hören, hören auf einmal Wilkinson.
Scheiße, ich hätte die Marke nicht nennen sollen.
Ja. Also vielleicht funktioniert es doch.
Guckst dann als User wirklich, was da geschrieben wurde, also vielleicht einmal kurz, weil du in die Kommentare tatsächlich aktiv reingeguckt hast, aber ich glaube, man liest es sich halt nicht mehr so durch.
Ja, also ich glaube, es hat halt ein sehr, also ich glaube, erstmal in der LinkedIn-Bubble ist es bei uns, also in unserer Marketing-Bubble ist es hochgekocht, deswegen sind wir sehr biased und ich glaube, wir haben das Gefühl, es ist wichtiger, als es wirklich ist. Ne?
Wie bei so vielen.
Genau, bei so vielen Sachen, ne? Filter-Bubbles, da wollten wir gleich auch noch drüber sprechen, das spielt auch da rein. Dann ist, glaube ich, dieser zweite Punkt, was du gerade gesagt hast, du verlierst halt so ein bisschen dein Ziel aus. Also im Endeffekt ist die Community. Die drei Marketeers, die das lustig finden, dass es da Brandbeef gibt, die werden den Absatz nicht signifikant steigern und auch die Markenwahrnehmung nicht steigern können. Ne? Und die Community an sich, die findet das vielleicht mal lustig, weil da sind ja Kommentare, die haben ja viele Likes, die haben ja Reichweite. Aber ich glaube, was du eben meintest, das ist halt schnell abgenutzt. Das war jetzt einmal da und wie gesagt, ich habe jetzt wirklich dieses von ProSieben und Deutsche Bahn, diese zwei, drei Videos, die sind aber jetzt auch ein Jahr alt. Ne?
Genau.
Und was ist da jetzt passiert in dem Jahr?
Es gab doch diese Zeit, auch da gab es dann immer Comment of the Week und irgendwie Beef of the Week und bla. Ich habe das überhaupt nicht mehr auf meiner For You-Page.
Ich auch nicht.
It's over.
Ja.
So, und was man auch sagen muss, es gibt immer mehr UserInnen, die ja auch Bilder, Videos und so hochladen, die sind so, ey, hat sich da irgendwie eine Privatperson vergessen auszuloggen oder was?
ja, stimmt. Das ist
wo du halt auch so ein bisschen, boah, ist auch ein bisschen cringe irgendwie. Ja. So als Brand halt so. Ja, also wie gesagt, Deutsche Bahn, Flixbus, ProSieben, wenn das an der Tonalität ist, ja okay. Aber ich will jetzt nicht noch eine Brand sagen, aber da gibt es ja auch so andere KandidatInnen, wo du so bist, so was passt halt so gar nicht zu euch. Also ihr seid normalerweise so, jetzt deine Traumreise auf die Malediven. Und dann ist es halt so, Bro, du witzige Maus in den Kommentaren. Wo du halt so bist, es fittet halt nicht.
Nee, es fittet nicht und dann merken das auch Userinnen. Ne? Das ist dann einfach nicht authentisch. Es ist einfach ein bisschen nervig dann und dann muss man davon halt Abstand nehmen und sich darauf zurückbesinnen, hey, wer sind wir als Marke? Und wohin steuern wir und wen sprechen wir auch tatsächlich an?
Ja, so. Ja, total. Ja, es kommt ja ursprünglich, also der Brandbeef, den gibt es ja auf Twitter, ne? Also Twitter, wir erinnern uns, war diese Plattform mit dem Vogel, bevor Elon Musk die kaputt gemacht hat. Also da war das ja schon, also in Deutschland ist Twitter ja kein Ding, auf jeden Fall nicht irgendwo mit großer Reichweite, aber in Amerika gab es doch immer mal wieder Tweets.
Wendy's
und McDonald's, die sich fetzen und sowas, ne? Ich habe immer das Gefühl, das ist so, also wenn eine Marke, also wenn du so eine krasse Monopolstellung hast wie McDonald's und Wendy's, ne, will da irgendwo gegen anstehen kann, was total okay ist, ich glaube, dann musst du zu so radikal provokativen Instrumenten wie Brand Beef, da musst du irgendwo so viel Öl ins Feuer gießen, damit jemand sagt, ah, guck mal, da passiert was, so, ne? Ja. Ähnlich wie Deutsche Bahn, ne? Das Produkt, ich glaube, da können wir alle drüber streiten, wie gut das ist, Idee und Execution so, und ich glaube, dann entwickelt sich so eine Eigendynamik, auf einmal alle drauf springen, aber für viele Marken macht das keinen Sinn und wie gesagt, irgendwann ist es, glaube ich, durch das Ding. Spannend. Wollen wir noch weiter über Agenturmodelle reden oder wollen wir jetzt, wo wir eh schon im Social...
Ich hätte noch eine Frage und zwar, was ist denn das, was du am meisten vermisst an so einem kleinen Team?
Oh, das ist gut.
Und was ist das, was du am wenigsten vermisst? Also, dass du also einmal die Pro und Contra quasi auf beider Seite.
Okay, was vermisse ich am meisten? Es ist schon auch schön, wenn alle Social First denken, weil man halt in eine Richtung steuert. Ne? Man hat diesen, das ist unser Fokusprodukt, darauf knallen wir, das schieben wir nach vorne, alle zusammen in eine Richtung. Das vereint ja auch krass. Mhm. Und das löst halt eine Dynamik aus und einen Spirit aus, der einfach Spaß macht. Und wir waren halt auch immer ein krass junges Team, muss man einfach sagen. Mhm. Ne? Dass du bist halt gefühlt den ganzen Tag mit Freunden. Es macht auch wieder eine Eigendynamik. Die hat Vor- und Nachteile, weil natürlich gibt es auch was, wenn seniorigere Leute, in Anführungsstrichen, weil auch junge Leute können seniorig sein, aber ne, das gibt einfach eine eigene Energie und die habe ich immer sehr geschätzt, schätze ich bis heute, vermisse ich manchmal, aber haben wir auch im eigenen Team jetzt etabliert, also so ist es nicht. Genau, und der größte Benefit hast du gesagt sozusagen.
Genau,
ne?
Also was ist das Geilste.
Das Beste. Also grundsätzlich das Beste an dem Job wirklich ist, innerhalb von einer etablierten Agentur viel zu lernen, aber gleichzeitig selber was bauen zu können. Also die Kombination, die ich jetzt praktisch habe. Ne? Also wie gesagt, das ist ein Startup-Gefühl in einer etablierten Agentur. Das macht schon mega viel Spaß. Aber auch der strategische Teil, den ich vorhin schon angerissen habe, da wirklich tiefer reinzugehen, neue Tools kennenzulernen oder sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Ne? Oder Input auch einfach zu bekommen, wenn mir jemand was rüberschickt und sagt, hey, hier, da sind ein paar Daten, die wir jetzt ausgefiltert haben. Das macht schon Spaß. Und das ist etwas, was ich vorhin nicht hatte. Und das besagte Mentoring, wenn ich mit der Geschäftsführung bei uns rede, die seit 15, 20 Jahren im Business sind und die mir dann aber auch gut Kontra geben, ich wieder Kontra gebe und es für mich ein neues Gefühl gibt. Und nicht nur, hey, wir gehen in eine Richtung. Ich glaube, da kann ich einfach gerade viel lernen. Ja.
Super spannend. Cool. Erstmal gerade noch als Follow-up-Frage einfällt, weil ich frage mich das ab und zu, also wir, also ne, Charles und Charlotte lebt ja zum Beispiel, dass unsere Story sehr authentisch ist, Social First, weil wir leben das.
Ja.
So, ne? Wir sind selber irgendwie auf TikTok am Start, haben eigene Creatorin-Accounts. Es wird ja irgendwann auch nicht mehr so sein. Ne? Mhm. Also sagen wir so, die nächste Riege, die da hochkommt, dann sind wir da nicht mehr am Start. Also irgendwann kannst du diese Story nicht mehr erzählen. Ja. Ne? Und dann frage ich mich, was ist dann die Erzählung, was ist dann das Narrativ? Weil wenn wir uns da als Oma und Opa hinstellen und irgendwas von Social erzählen, aber es nicht mehr leben, dann habe ich das Gefühl, fehlt dazu diese Glaubwürdigkeit, von der wir gerade sehr profitieren. Mhm. So, ne? Wie macht ihr das? Ne? Weil ihr seid jetzt eine traditionelle Agentur, Social ist relevant, ihr habt jetzt gute Leute da, aber die Agentur an sich ist halt seit 36 Jahren da, die ist länger da als Social. Also wie schafft ihr da Glaubwürdigkeit, dass eine Marke da hinkommt und sagt, ja, Podcast mit Sinem gehört, absolute Rakete, geil, ne? Aber wie schafft man das als Agentur, dann da Glaubwürdigkeit aufzubauen?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube tatsächlich auch da wieder, wir machen ultra viel Workshops, ne? Dann okay, holst du Kunden halt wirklich ab, weil die spüren dann auch die Dynamik und die sind auch oft so nice, dass ihr so ein Social-Team habt. Das ist halt schon nochmal ganz anders, wenn die mit uns sprechen und da kommt eigentlich sehr, sehr viel positives Feedback wieder rein. Also es ist wirklich viel erstmal drauf los, wie man es auch in Social-First-Agenturen macht, einfach in den Austausch gehen, einfach sagen, hey, we are here, let's talk. Und dann halt erstmal sagen, okay, wir starten mit einem Erstaufschlag und ihr sagt uns, was ihr denkt. Und da so ein bisschen mutig und bold reinzugehen, der Effekt ist ja trotzdem der, dass es super erfrischend ist. Das bleibt ja auch, wenn du eine etablierte Agentur bist, ne? Also der Kunde hat dann das Gefühl, hey, wir können euch als Agentur vertrauen. Ihr kennt uns als Marke in- und auswendig oder ihr habt krasse Systeme dahinter, ne, die ihr genutzt habt, um uns zu verstehen, etc. Das ist ein großes Vertrauensverhältnis schon eh in so eine etablierte Agentur da. Mhm. Und dann geben sie uns auch eigentlich in der Regel sehr schnell einen Vertrauensvorschuss und den Shot und sagen, ja cool, das ist die Energie, die wir wollen in Kombination mit diesem etablierten Raum, dass wir uns darauf verlassen, unsere Marke wird verstanden sozusagen. Ich würde sagen, Social First Agenturen tun das auch, aber ich glaube, wir wissen alle, dass Kunden oft schwerfällt, tatsächlich zu springen und zu vertrauen. Mhm. Und das erlebe ich auch als einen großen Vorteil, dass das Vertrauen eben da ist.
Cool.
Ja. Ja. Also das ist tatsächlich natürlicher gegeben dann schon.
Ja. Ja, lange Arbeit aber auch.
Also,
ne? Reingeflossen ist.
Ja, und es ist, ja, genau, es ist lange, es steckt viel Arbeit da drin, über die 36 Jahre würde ich behaupten, das ist echt krass, aber ja, es funktioniert dann tatsächlich sehr, sehr gut und es ist viel mehr, dass wir wirklich eine, also das, was ich immer merke, ist, wir müssen eher eine Consulting-Leistung geben, reingeben, ne, und dafür pushen, dass nicht, dass sie uns vertrauen, sondern dass wirklich gesagt wird, okay, das ist die Relevanz, die wir für uns nutzen von Social, also auch das spielt damit rein, so wirklich in Beratungsgespräche reinzugehen, super viel Austausch zu pushen. Hm. Ja.
Okay, jetzt mal richtig rein ins Rabbit Hole. Wir wollten noch über Filterbubbles reden. Ne? Erzähl mal, das sagt ihr auf dem
Herzen. Pascal, sag doch erstmal, welche deine ist.
Ja. Café Hopping am Staviniplatz. Nee, ist dann Spaß. Also, was ist, also, wenn du TikTok, weil ich, man muss sagen, bei Instagram bin ich echt, shame on me, nur in Stories. Also
echt?
Ja, machst du viel Reels? Also,
ich vergleiche das ganz gerne, ja.
Wirklich? Ja. Also bei mir ist wirklich, das ist ganz krass. Instagram ist für mich wie eine Art WhatsApp für ein etwas größeren.
Ästhetik-Bubble. Ja, ich muss jetzt mal ganz kurz Scene.
Jetzt wirst du direkt sagen, aber sag mal, welche Filterbubble du bist.
Also ich bin, glaube ich, einfach diese komplett, ich krass, dieser Running Bubble, ist super lame. Also gerade was bei mir alles voll war,
so krass, was da abgeht.
Dieser Typ, der durch Afrika gelaufen ist.
Ja.
Der Bro, der gekidnappt wurde und alles drum und dran.
Diese ganzen Runner auf, wie die.
Ja. Oh. Aber es ist so interessant, weil ich war lange verletzt und dann wirklich, ich skippe die Videos und sag auch not interested, weil ich dann diese FOMO habe, dass ich nicht mitmachen kann. So. Paulina holt gerade ihre.
Ich lache, sorry, ich komme
raus. Ich weiß genau, in welcher. Wir haben gerade darüber geredet. Welche Bubble wir nervig finden. Und ich habe gesagt, ich finde meine eigene Bubble nervig und ich bin in dieser Bubble. Aber da kommen wir gleich drauf. Okay, Running Bubble.
Genau, also die Running Bubble durch Afrika laufen und so. Hm. Ja. Paulina, was hast du herausgefunden?
CNAM ist auf jeden Fall, na, kannst du gleich selber sagen, in welcher Bubble ich bin?
Flugmodus nicht vergessen.
Ja, sorry. Traurig, werde ich auch noch angefaucht.
So Flöße von der Seite.
So Flöße, Flugmodus. Du möchtest wissen, in welcher Bubble ich bin?
Ja. Wenn wir das alle wissen, ganz Deutschland wartet darauf.
Pferdchen, Pferdebubble natürlich, Sport, Kochen, also gesunde Ernährung, aber so hypergesund natürlich, so alles irgendwelche selbstfermentierten Kimchis und Kombuchas und fancy schmancy. Mhm. Und noch so ein bisschen so on the edge Fashion, würde ich sagen. Also nicht
so schlimm wie bei mir.
Sondern halt so, keine Ahnung, da ist es dann so Paris Fashion Week und bla, so. Mhm. Also nicht, dass ich so aussehen würde, ich mit meinen schönen Clocks und meinen
Die Clocks sind 1A.
Clocks sind 1A, ich sag's euch, Leute. Ich sag's euch, 2024 wird das Jahr der Clocks.
Ja, Paulina, ich habe gerade schon gesagt, ich war auch schon auf der Suche.
Mein Dad hat Clocks das seit 36 Jahren.
Ja, Leute, it's Leute, a thing.
Für alle, die Fashion-Ikone, Papa Fiedler.
Papa Fiedler, Alter.
Könnt ihr alle mal abchecken.
Papa Fiedler ist richtig lustig, wenn du sagst, ja, also Papa Fiedler hat zu mir, ich hatte so eine Hose an, er sagte zu mir, ah, oh, die sieht ja ein bisschen Vintage aus. Sein Ding, Vintage. Ich lieb's.
Papa Fiedler ist auf jeden Fall trendresistent, was es bei Fashion, was Fashion angeht.
Okay, nee, war das im Baumarkt? Ich weiß gar nicht mehr, wo das war.
Nee, aber bist du nicht in der True Crime Bubble auch drin, Paulina?
Oh ja, nein, aber nicht auf TikTok. Auch. Nicht auf TikTok, tatsächlich.
Nee, YouTube oder was?
YouTube nur.
Ah, okay.
YouTube. Ja. Ziehst du dir da so richtig Daily die Longform?
Murder Mystery Makeup Monday.
Okay.
Ich denke mal, egal wo du bist, es läuft immer irgendein True Crime. So, erstens, so viele Crimes gibt es gar nicht, denke ich mir. Nein, es kann gar nicht sein. Also du hast, glaube ich, jedes tendenziell jeden Prototypen, Archetypen von einem Crime
hast du angehört. Ich gucke auch manchmal auf unterschiedlichen Channels dann das gleiche Crime und dann weiß ich schon, wie es ausgeht. Und dann bin ich so, oh, fuck. Und
mittlerweile denke ich mir, ich glaube, da ist eine Industrie, dass Leute wirklich Leute umlegen für True Crime Content. Das kann gar nicht sein. Das kann nicht sein, dass es so viel Content gibt, so crazy Stories.
Ja, witzig, tatsächlich bin ich, stimmt, war eine Zeit lang in so einer Bubble, die 911 Calls. Kennt ihr die?
Ja, ich kenne das.
911, what's your emergency?
Oh,
das ist aber dann auch schon ein bisschen spooky manchmal.
Ja, das,
ich bin dann schon auch sensibel.
Da gibt es auch so Jumpscare-Sachen, die finde ich halt gar nicht geil. Ich glaube, deswegen bin ich auch wieder draußen.
Mhm. Ja, okay, und okay. Du? Ja, meine Bubble hast du ja gerade schon entdeckt, wenn du mich auf Instagram gestalkt hast. Ich bin ganz doll in dieser girly, fashion, clean, aesthetic Bubble und das wirklich schon seit, 10 Jahre, so lange, wie man halt Instagram spielt.
Kommst nicht raus, kein Exit geschafft, ne?
Ich habe auf verschiedenen Plattformen natürlich verschiedene Bubbles, ne? Also Spotify ist zum Beispiel für mich auch eine Plattform, die ich krass viel nutze. Und da bin ich halt auch in True Crime ganz deep. Das ist mein Ding. Aber das gucke ich mir dann nicht auf Instagram, TikTok an, gar nicht.
Ja.
Ich liebe auch
Coffee-Hopping am Savinienplatz.
Ich liebe Ästhetik und ich liebe Fotografie und ich mag das alles krass gern. Und das ist, glaube ich, auch einfach, wie ich tatsächlich so ein bisschen lebe. Mm. Aber ich hab's ja auch vorhin schon zu dir gesagt, ich find's auch selber krank nervig. Also, so, und dann ist die Frage, wie kommt man denn aus diesen Filterbubbles raus? Weil das ist ja das Übergeordnete, was man davon ableitet. Wir alle sind jetzt in so einer Bubble und.
Sorry, das war der Flugmodus. Aber ich wollte Sinem nochmal mehr stalken.
Genau, und wir sind aber dann alle in so einer Filterbubble. So, was sehe ich den ganzen Tag? Ich sehe auch super healthy Ernährung, ich sehe Sport und ich sehe Fashion und ist alles super clean und noch ein Outfit of the Day. Und dann denke ich mir manchmal so, ich bin ja auch Userin, ich bin ja nicht nur in der Industrie, sondern ich bin auch Userin. Und was passiert bei mir? Ich bin schon leicht genervt, wie gesagt. Ich denke mir so, okay, gut, wo ist eigentlich die Inspiration? Was nehme ich denn mit, wenn ich das Handy jetzt wieder schließe? Mhm. So. Und da denke ich mir aktuell wirklich, boah, ist schon echt öde. Und es sind ja nicht nur die Themen, sondern es ist auch, wie wird's gefilmt?
Die Sehgewohnheiten.
Ne, genau, dahinter, wie wird's gefilmt? Die fast schon die Looks, also vom Farbschema auch. Es ist alles sehr gleich. Und klar, ich feiere Content Graphs. Ich feiere, dass wir genau sehen, was wir sehen wollen. Aber ich glaube, das wird auch ein Thema in den nächsten Jahren werden. Nicht nur in den nächsten Jahren, wahrscheinlich schon in den nächsten Monaten. Wie kommt man denn wieder aus solchen Gewohnheiten raus und was kannst du als Marke dafür tun, dass du eben nicht boring wirst, sondern dann immer wieder auch gesehen wirst und Interesse aufgreifst und nicht nur so eine Bubble bespielst.
Ich finde es aber, ich finde es auch so interessant, was du sagst, als also die UserInnen-Perspektive, ne? Weil du ja gerade am Anfang, also ich würde auch sagen, ich habe super viel über TikTok, also Instagram weiß ich jetzt nicht, aber auch super viel von TikTok gelernt tatsächlich. Also wirklich einfach wirklich Sachen gelernt und irgendwelches.
Cleaning
zum Beispiel. Nein, aber zum Beispiel irgendwelche Supplements. Ich nehme jetzt Magnesiums abends und also ganz viel Knowledge auch einfach oder Sachen, die ich irgendwie oder kochen, super viele Rezepte. Aber du hast schon recht, es kommt ab und zu dann jetzt auch heute nochmal vor, dass man so irgendwas sieht und man ist surprised, aber es wird immer weniger, ne? Weil man halt so seine Bubble, die Bubble ist so geschärft irgendwann durch den Algorithmus und so ausgereift. Dass es halt wirklich selten so ist, dass man was sieht und man ist surprised, man ist irgendwie inspired, man ist so, boah, krass, das, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Sondern du hast halt, wie TikTok ja auch selber so schön sagt, du hast halt keine Disruption.
Ja, genau.
Du hast überhaupt keine Disruption. Ist das denn immer was Positives? Oder ist es nicht irgendwo auch, wo wir sagen, wir stumpfen alle ein bisschen ab?
Ich würde sagen, Zweiteres. Ich glaube, wir stumpfen wirklich ein bisschen ab. Man wird schon fast ein bisschen nebelig im Kopf, finde ich manchmal. Also manchmal mache ich dann TikTok wieder zu und denke wirklich so, oh, okay, gut. Und es ist ja auch immer nur auf noch mehr Supplements, noch mehr Fashion oder noch mehr neue Laufschuhe oder wie auch immer.
Ich finde es geil.
Du findest es nur geil? Nein. Weil dann denke ich mir manchmal so, oh, ich bin schon grundsätzlich super interessierter Mensch und ich will ja auch Sachen sehen, bei denen ich sage, ey, hast du es gesehen? Geil. Und so auch das Sharing, ne? Und das Engagement damit ist ja viel krasser dann auch immer wieder, auch für Marken, wenn du dann irgendwie so einen Überraschungsmoment hast, als Userin. So.
Ja. Krass. Ja, boah, ich habe so viele Gedanken im Kopf. Ich glaube, es ist immer die Frage also des Blickwinkels. Ne? Also einmal kannst du sagen, die Userinnen sind genervt. Ne? Also Ästhetik-Bubble finde ich jetzt erstmal relativ harmlos. Also es ist genervt. Ne? Es ist irgendwo, wir hatten das eben angerissen, dieses Thema Flattening Culture. Ist also ein Phänomen, dass alles homogener wird. Riesenproblem, ne? Weil einfach alles noch glatt ist. Ne? Und es gibt keine Ecken und Kanten mehr. Du kannst auch, wenn du jetzt die Büchse der Pandora öffnen willst, wenn es jetzt nicht Culture ist, sondern wenn es irgendwelche rechtsradikalen AfD-Vollidioten sind, ne, die nicht so reflektiert sind und nicht reflektieren, dass sie eben in so ein Rabbit Hole reinrutschen, das ist ja ein Phänomen, dann ist es auf jeden Fall für unsere Gesellschaft und für unsere Demokratie eine Katastrophe. Ne?
Genau.
Und dann, das fällt mir gerade ein, persönlich merke ich es auch immer, also ab und zu nervt es mich. Also abends, ich gehe auf TikTok und ich habe so ganz oft, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, ich habe auch viel so Education, Learning, Marketing Schissel. Und wenn ich halt nach einem harten Tag nach Hause komme.
Die klassischen Listicles, weißt du, die klassischen Listicles vor dem Gamer-Background.
So schlimm ist es nicht, aber so ähnlich, ne? Aber irgendwelche Leute, die mir irgendwas erzählen, ist immer der gleiche Kram, alles ist über eine Minute, weil sie wissen, dann kommen sie in das Referral-Programm. Und ich will das dann gar nicht, weil ich da einfach nur mehr irgendwelche Jackass-Leute, die sich irgendwelche Raketen in die Ohren stecken und das explodiert, anschauen. Also nicht so schlimm, aber prinzipiell. So. Und ich komme da nicht raus. Und dann führt es dazu, dass ich wirklich dann TikTok schließe, weil mich das so nervt.
Ja, ne? Genau so geht es mir auch. So.
Und das ist dann ein Punkt, wo eine Plattform ja auch nicht mehr daran interessiert ist. Und eigentlich müsste ja, ich weiß nicht, was eine Lösung ist, ich denke mal laut. Ne? Also eine Lösung, der Algorithmus müsste so smart sein und das checken an den ersten Interaktionen. Ah, du hast jetzt Bock auf Education, du hast Bock auf deine klassische Aesthetic-Bubble oder hast Bock auf was anderes. Oder, und das ist interessant, TikTok hat ja gerade, Paulina meldet sich, hat ja gerade eine neue For You gelauncht. For You-Page, habt ihr das mitbekommen? Mhm. Die launchen ja diese STEM. Wofür steht STEM? Naturwissenschaftlich, ich glaube, das ist wirklich Science, Tech, Education, Math, glaube ich. Also sag mal so, Content mit Mehrwert, würde ich mal zusammenfassen. Mhm. Dass du jetzt quasi von der For You-Page in einen neuen Stream switchen kannst, der als STEM fokussiert ist. Also sowas wäre ja auch prinzipiell eine Lösung, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt in Sport, ich gehe in Culture, Aesthetics, Business, whatever rein. Ne?
Voll. So. Und dann kommt es darauf an, was du, sorry, du hast dich zuerst gemeldet.
Nein, alles gut, sag, komm, du bist unser Gast. Du bist am meisten.
Ich glaube, dann kommt es auch darauf an, wie du halt deine Community noch on top formst. Ne? Also neben dem Switch, dass du aktiv wirklich Content mit Mehrwert ausgespielt bekommst, frage ich mich dann immer, okay, wie können Marken, und das ist ja auch das Ziel, was gerade alle auch so ein bisschen umtreibt, wirklich die Community schaffen, in der der Many-to-Many-Austausch, eben der Austausch untereinander rund um ein Thema aktiv betrieben wird und dann irgendwie auch nice ist, dann ist es nicht nur, ich sehe immer das Gleiche, sondern ich gehe wirklich fast in so ein Rabbit Hole und nehme was mit, so, und dann wird es halt auch nischiger, nochmal spitzer auf Themen, ja, zulaufen sozusagen, dann hat es auch wieder für mich einen Mehrwert, weil dann bin ich ja in meinem Thema, nehme wirklich was mit, gehe mit anderen in den Austausch. Vielleicht bestenfalls bietet die Brand oder auch die Creators, dass sie wirklich ein Austauschformat ins Leben rufen, ja, dass du noch näher rankommst sozusagen und dann auch wirklich das Gefühl hast, okay, ich mach mein Handy zu und ich war mit Leuten im Austausch und es war nice. Mhm. Oder eben, ich habe konkret Mehrwert-Content und switch nochmal darüber und gehe aus meinem Algo raus. Das sind für mich eigentlich die zwei Wege und das ist, finde ich, auch die Challenge und ein bisschen die Aufgabe. So, wie schaffst du diese Community aufzubauen, diese Nähe herzustellen, dass, wenn du als Marke wahrgenommen wirst, eben nicht nur in diesen Einheitsbrei reingehst, ne, und mitmachst, was alle machen, sondern dann wirklich was als Raum kreierst. So, das ist für mich der Weg.
What a challenge.
Ja, es ist krass.
Wisst ihr, was eine geile Funktion wäre auf TikTok? Man hat doch immer seine Collections.
Ja.
Ne, also ich habe auch irgendwie Beauty and Health, Cooking, Fashion, House, Interior. So, es wäre voll geil, hätte man die Funktion wie bei Pinterest. Dass man dann in seine Collection gehen könnte und dann halt unten so weitere Videos dazu angucken könnte.
Oh ja, stimmt.
Wisst ihr, was ich meine? Weil du hast auch, wenn du ein Board hast auf Pinterest, dann kannst du ja weitere Pins.
Ja.
Und dann zeigen die dir ähnliche
das
Pins.
Das wurde aber irgendwie eingeschränkt. Das wird jetzt nicht mehr so krass, also für das Board wird dir nicht mehr so krass angezeigt.
Echt?
Ja. Ich bin auch richtig genervt, weil ich liebe Pinterest. Krass, also mir wird das nicht mehr.
Mir wird es noch angezeigt.
Ja, dann bin ich vielleicht irgendwo in einem.
Ich habe es erst letzte Woche habe ich das erst versucht.
Weil ja,
ich
krass. Bei mir geht's gerade nicht mehr. Egal.
Aber machst du am Computer oder auf dem Handy? Auch auf dem Handy? Weird, okay. Anyways, aber das wäre doch für TikTok voll die geile Funktion.
Ja, voll.
Oder? Mhm. Weil dann könnte man sich quasi aussuchen, in was für einer Mood bist du. Dann hättest du halt dein Learning Collection.
Ja.
Und deine Marathon Collection. Dann könntest du einfach in deine Marathon Collection gehen und sagen, okay, ich will mehr Content wie den sehen.
Ja. Liebes TikTok Product Team, wir haben hier eine Idee.
Und dann halt noch irgendwie Communities dranbinden, ne? Ja. Also am besten, dass da wirklich dann
wir reden ja auch über Brands, ne?
Austauschformate stattfinden und du mit deinen Userinnen in Kontakt kommst. Das fände ich noch geil. Also, wenn dann irgendwie noch so Räume geschaffen werden.
Ja.
In denen du wirklich.
Wir sollten bei TikTok anfangen.
Ja.
Hire us.
Lego. Ja. Und sag mal, das hast du gerade, das ist vielleicht leichter, leicht andere Route, aber das hast du gerade gesagt, dieses Many-to-Many, das ist das Marken irgendwo eine Community facilitaten, ne? Weil wir kriegen auch 1000 Briefings, ist bei euch wahrscheinlich auch so, ja, wir wollen eine Community aufbauen, wir wollen Community Love. Und abends denke ich mir so, also erstmal ist es so schwer irgendwie, ne? Und was ist das? Also es gibt immer dieses Extrembeispiel, das ist langweilig, aber Apple und Mini, die haben Communities und die definieren sich halt über Social hinaus, dass die sich treffen zusammen und am Problem, also die reparieren dann Minis. Oder früher haben Leute, haben die in irgendwelchen Foren, haben die Apple Codes geschrieben, um irgendwelche Software zu fixen. Ich find, also das ist eine Community, die investieren ihre Zeit und Herzblut und die leiden zusammen und pushen die Marke irgendwie nach vorne. Das ist eine sehr radikale Definition von Community, ne? Aber worauf ich hinaus will, ist also, wie bauen Marken eine Community auf Social auf? Ne? Wie kriegen die das hin und braucht jede Marke eine Community? Ne?
Braucht jede Marke eine Community, würde ich tatsächlich sogar anzweifeln. Es gibt sicherlich auch Marken, für die das nicht essentiell jetzt ausschlaggebend ist, aber ich glaube, es macht einfach mehr Spaß. Also du fühlst dich viel mehr verbunden mit Apple oder Mini, wenn du da wirklich so mit drin hängst. Ja, wie bauen Marken? Das ist genau das, was wir ja gerade gesagt haben. Ne? So, ich finde, dieses Community-Thema ist gerade ultra präsent und ich finde nicht, dass es so leicht und eine Lösung und so machen wir das jetzt, sondern es ist erstens ein Journey, es ist ein long way to go, also man muss sich da als Marke auch drauf einlassen und man kann nicht sagen, okay, unser Ziel für diese Kampagne oder für die nächsten 3 Monate Q1 ist, eine Community aufzubauen, so, sondern du musst halt wirklich überlegen, was schießen wir da rein an Content zum einen, ne? Wie kommunizieren wir nach außen und wie kriegen wir dann langfristig diese Interaktion hin, womit wir wieder bei Räumen werden. Wie schaffen wir die Möglichkeit, tatsächlich einen Austausch zu generieren? Weil es gibt selten Produkte, die so geil sind, dass sich automatisch eine Community da drum bildet und du nur noch darüber redest, welche Clock Collection du jetzt gerade an hast oder so. Aber das gibt es ja voll selten. Und deshalb ist es halt ein richtig krasses Journey. Und ich glaube, wir sind da erst am Start, weil ich glaube, es wird noch nischiger werden. Ich glaube, es wird noch mehr so. Man möchte in einen echten Austausch, man möchte nicht nur Produkt nach Produkt, sondern sich für Dinge begeistern und da wirklich tief reingehen und dann eben sagen, ja, wir tauschen uns zu. Ich bin mir sicher, dass es zu Fashion krasse Community-Räume gibt, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Aber da, glaube ich, gibt es einfach noch viel Raum für Entwicklung. Und das ist ja auch das, was ich so nice finde. Also ich habe da keine Lösung für, die für jede Marke gelten würde, sondern ich glaube, der Hauptaspekt ist, lasst euch auf das Journey ein, produziert Content, den eure Community wirklich sehen möchte und überlegt euch auch, wie ihr diese Räume schafft für den Austausch und ja, da ist, glaube ich, noch viel zu tun. Was würdet ihr denn sagen? Was würdet ihr einer Marke sagen? So, wie baut ihr jetzt eure Community aus? Ich könnte euch nicht sagen, okay, so, das machen wir jetzt genau so und das wird funktionieren.
Also ich bin diesem ganzen Thema Community sowieso skeptisch gegenüber.
Why?
Ach, also 100% honesty, ich finde, das ist einfach nur das nächste Buzzword. Erst waren es die Tribes, dann waren es die Needs, dann war, was war es noch?
Zielgruppe war ja vorher einfach eine
Ja gut, davor, das war ja ganz, ganz früher, oder? Zielgruppe, Needs.
Ja, also dieses, also jetzt das muss ich mal echt hier wirklich den Opa rauslassen. Also, Community an sich, Bernhard Kova, 1970, hat diesen Term, hat diesen Begriff damals eingeführt. Und es ist schon spannend, das ist schon eine Wahrheit drin. Das ist also wir leben, die Welt ist so fragmentiert. Früher hattest du so fixe Orientierungssysteme, Staat, Familie, Religion. Das war, da warst du drin und du bist den Lebensläufen hinterher gerannt, die du vorher hattest. Wenn dein Vater Bäcker war, bist du wieder Bäcker geworden. Ganz doof, ne? Du hast dein Dorf nicht verlassen. So, und durch die Globalisierung und Digitalisierung ist alles zerbrochen und deswegen gibt es neue Formen von Identitätsstiftung. So, und die sind halt an Interessen gebunden. So, und das ist, glaube ich, dieser krasse Hype durch Communities, die über Social noch viel, viel krasser sind, weil ich kann mit jemandem aus Nicaragua genauso connecten wie mit jemandem aus Kreuzberg oder Neukölln, wo ich 1 Kilometer bin oder tausende von Kilometern entfernt. So, ne? Deswegen, ich finde an sich das Denken, Communities, die sich um Interessen zentrieren, das Interesse zu verstehen, statt zu sagen, die Person ist 30 Jahre alt, weiblich und kommt aus Deutschland und hat 5.000 Euro netto, was bringt mir das? So, ich verstehe, okay, die Person ist ein Ultrarunner. Alright, wie ticken Ultrarunners? Da muss ich reingehen. So, ne? Aber ich bin auch bei dir, Paulina, dass es so inflationär genutzt wird.
Genau,
ne? Viele sagen das einfach so, weil das ist das neue Art, das neue It-Wort. Ist auch so ein 80er-Jahre-Wort, oder nicht It? Egal. Und dass man es reflektieren muss.
Genau, da sitze ich, weil ich habe genau die gleiche Leier, die wir beide immer erzählen, mit Staat und Familie und Religion, habe ich gestern auch auf so einem Dinner, vorgestern auf so einem Dinner haben wir auch drüber gesprochen. Und da kann man auch auf, okay, was ist denn der Unterschied zwischen interessenbasierten Zusammenfinden und einer Community. So, gar nichts. Nee. So, ne? Und dann habe ich schon gesagt, wir hatten letztens Dings von Alisa hier von Intermate, die halt schon nochmal gesagt hat, okay, also für sie ist Community nochmal was anderes. Das steht in der Mitte, das Interesse. Danach stehen als Außenring nochmal Dinge wie Codes oder Sprachen, Zeichen, die sonst niemand anders versteht. Also dann ist es schon mal nochmal viel nischiger, als wenn du sagst, hey, Skincare-Community, weil Selbst Pascal weiß, was ein Moisturizer ist, so inzwischen.
Danke für die Props.
Aber weiß ich nicht, wenn wir jetzt irgendwie über Ultrarunner sprechen, ich weiß halt nicht, ich wusste nicht, bevor Pascal nicht Marathon gelaufen ist, was irgendwie jetzt ein BPM und eine BP ist und so. Ne? Also da gibt es ja schon wieder so, ich glaube aber, es gibt aktuell, gibt es halt keine Definition. Es gibt halt keine Definition von Community, auf die sich unsere komplette Branche geeinigt hat. Und es ist gerade einfach so ein Buzzword, was halt so, ich verstehe das auch, ich verstehe es auch, es ist auch wichtig, weil ich glaube, dieses Wort Community, das resoniert irgendwie auch mit Kunden, mit Marken und das kann man irgendwie, dieses Social First und dieses interessenbasierte Targeting, sage ich mal, für das wir ja schon ganz lange kämpfen, kann man den auch besser verkaufen damit. Aber ich habe das Gefühl, dass es ja, wie gesagt, es ist so ein bisschen inflationär und übernutzt es fast schon und ich auch ein bisschen Angst habe, dass wir uns das Wort irgendwie kaputt machen und dann kommt wieder das Nächste. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, wir wissen alle eigentlich, was wir meinen und es ist total richtig. Aber also zum Beispiel, ich glaube nicht, dass Skincare eine Community ist. Das ist ein Thema.
Ja, das stimmt.
Oder? Weißt du?
Das stimmt, aber woher kommt denn, also wenn wir jetzt noch einen Schritt zurückgehen, Community kommt ja irgendwo aus einem Wunsch. Mhm. Nämlich nach Nähe und nach Kontakt. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte, mit diesem in Kontakt tatsächlich kommen. Weil wenn jetzt mein Lieblings-Creator oder meine Lieblingsbrand, ne, irgendwie ein neues Produkt rausbringt und ich gehe mit der Community in Kontakt und tausche mich aus, wie das jetzt tatsächlich ist und nehme irgendwie noch eine Review mit, dann ist das für mich auch schon ein Community-Ding. Und ich glaube, dass die Sehnsucht nach Nähe auch auf Social halt immens groß ist, weil wir wissen alle, dass jetzt nicht mehr die kontaktfreudigsten sind. Also da hat sich ja auch was gesellschaftlich verändert, grundsätzlich auch durch soziale Medien, dass wir im echten Leben durchaus manchmal weniger Kontakt haben und einsamer sind, in Anführungsstrichen. So, und ich glaube schon, dass dieser Wunsch nach Nähe sich eben dort widerspiegelt. Und das ist auch das, worum sich für mich Communities ein Stück weit drehen. Und wie kann man diesem Wunsch nach zumindest Kontakt, Austausch, Nähe Platz geben? Das heißt nicht gleich, dass wir uns auf einen Kaffee treffen, um über, keine Ahnung, die neuesten Looks von der Paris Fashion Week oder von, was weiß ich, Nike-Kampagne oder was auch immer zu diskutieren, sondern es fängt schon im Kleineren an. Weil ich glaube auch nicht, dass, also es gibt so wenig Marken, wie gesagt, die das dann tatsächlich, diesen krassen Sprung, den du vorhin gesagt hast, ne, mit Mini, dass die das schaffen. Also es gibt so viele Marken, die müssen das auch nicht schaffen. Das bringt denen dann auch nicht immer das, was sie brauchen. Mhm. Aber im Kleineren, den Austausch, diese Nähe herzustellen, Lust zu machen, mit der Marke oder mit dem Creator weiter in Kontakt zu bleiben, das ist für mich schon Community.
Ja, stimmt. Ja, es ist wahr. Es gibt auch immer diese zwei, also ich glaube Menschen, es ist jetzt sehr vereinfacht, aber es gibt da so zwei Dimensionen, die so Motivation begründen. Einmal willst du irgendwie was gewinnen oder willst du das vermeiden? Also meistens ist es Pain vermeiden und irgendwas gewinnen, Spaß oder Einfachheit oder sowas. Und was mir einfach, also ich würde schon sagen, dass Running eine Community ist sehr groß. Ne? Aber ich kenne das, weil ich da auch unterwegs bin und das ist ganz spannend, weil das stimmt, was du gerade gesagt hast, weil die Berlin Running Community, da gibt es ganz, ganz viele Elemente, die sie verzahnen. Also die treffen sich in Cafés und laufen zusammen. Da ist dann auf einmal New Balance oder ein Hooker, die Schuhe sponsern. Das ist geil. Dann ziehe ich mir die Schuhe an. Dann rede ich danach mit den Freunden. Dann funktionieren die Schuhe gut oder nicht. Dann schreibe ich den auf Social, auf Instagram. Mhm. Dann sehe ich wiederum ein Ad von On. Dann schreiben wir über On. Also es ist ein Austausch rund um dieses Thema, wo Marken einen Teil spielen und irgendwo unterstützen können. Ob sie Möglichkeiten eröffnen oder ob sie irgendwelche für Inspiration sorgen, ob sie helfen, mir bei meinen Zielen besser zu werden. So, ne? Ich glaube, dann bist du, wenn du das verstehst, wie die Community tickt und das für dich definierst und dann da reingehst, und dann wirklich Leuten hilfst, ihre Probleme, Wünsche, Sorgen zu erfüllen oder ihre Träume zu erfüllen, ich glaube, dann hast du einen guten Job gemacht.
Genau, was du gerade gesagt hast, das finde ich halt, das finde ich so spannend, weil das meine ich mit, es gibt noch keine generalisierte Definition. Ne?
Ja.
Also man kann, ich glaube, es gibt so viele Aspekte, sowas wie jetzt, was du gerade gesagt hast, diesen Austausch und Kontakt treten. Bei Running ist es wahrscheinlich einfacher, weil es darum geht, um besser werden, sich gegenseitig zu supporten, ne? Bei Skincare, Cosmetics ist wahrscheinlich ähnlich, neue Produkte entdecken. Wie ist das bei einem Wasserfilter? Wie ist das bei einem Klostein? Ne? Also wo findet da denn... Also ich glaube, da gibt es noch so viele Dinge, die sind noch so... Ja, wo jeder gleich einfach eine andere Vorstellung hat, was Community angeht. Und ich würde mir wünschen, dass wir irgendwie schaffen, als Branche eine gemeinsame Definition zu erlangen. Vielleicht ist auch spannend, wenn jeder was
anderes denkt. Ich wollte gerade sagen, das ist doch genau das, was so nice ist. Dass es halt immer wieder Veränderungen gibt und immer wieder neu ist und man auch gemeinsam was Neues entdeckt, das macht doch auch irgendwie nicht nur Social aus, sondern so im übergreifenden Marketing. Und ich finde, das ist irgendwie der spannende Moment, dass man halt aus seiner Bubble ausbricht und sagt, ey, so, da geht noch mehr und was gibt's eigentlich für Communities und was gibt's für größere Themen und bietet TikTok mir jetzt noch mehr Wissen an und keine Ahnung, da ist noch ein Laufevent. Also diese Vielfalt und für sich wirklich zu entscheiden, hey, ich will was Neues entdecken, dass das für uns als User, aber auch als, ja, im Business-Kontext, als Dienstleister ja fast, irgendwie mit integrierbar ist, finde ich einfach spannend. Und ich glaube, da wird sich viel verändern, auch wenn man im Größeren in die Gesellschaft guckt, was sind die Bedürfnisse, was geht eigentlich gerade bei uns ab, was bewegt uns. Das spiegelt sich ja so extrem und deshalb gucke ich da auch so gerne rein. Ne? Das ist wieder ein ganz anderes Thema, aber so Gesellschaften wirklich zu betrachten und zu sagen, hey, wie wird sich das auswirken auf Social, auf die Wünsche der User, auf die Interaktion, das finde ich so, so interessant und ich glaube, da kommt noch so krass viel und deshalb wird sich das eh noch alles für mich verändern. Ich bin auch gespannt, wie der Algorithmus in 4 Monaten funktioniert. Wird sich wieder was ändern. Ja. Die werden wieder Veränderungen vornehmen und das muss man halt, ja, das gibt immer so viel mehr Stoff, neue Dinge zu kreieren. Und das, ja, wie gesagt, das ist das, was es ausmacht.
Ich finde, das ist so ein schönes Abschlusswort.
Ja, stimmt, wirklich. Und wir haben noch 2 Abschlussfragen, bevor wir zumachen. Einmal, was ist so das Geilste, der heißeste Scheiß, den du auf Social kürzlich von einer Marke gesehen hast? Und wir müssen ein paar auf die Blacklist packen. Also Edeka kommt in die Gruppe, kann ich drauf. Das Stefan Raab-Ding würde ich auch rausnehmen. Was haben wir denn noch? Den DFB-Case mit dem pinken Trikot würde ich auch rausnehmen. Und vielleicht sogar das Aldi mit Alexander Markus. Jetzt wird die Luft langsam dünn.
Luft wird dünn. Und soll ich dir was sagen? Es gab richtig lange nicht den Moment, dass ich mir was gespeichert habe und gesagt habe, also als wenn wir jetzt auf Highlight-Assets gucken, dass ich gesagt habe, es berührt mich. Nee. Habe ich lange nicht erlebt. Wer das ganz oft schon im Längeren, wenn ich weiter zurückgucke, geschafft hat, ist Nike. Ja. Ich bin da sehr anfällig. Ich fühle es dann, wenn Sportler, Sportlerinnen da irgendwie ihre Geschichte erzählt und sagt, so, und das ist dann passiert und Emotionen reingebracht werden und du das aber noch halt socially gestaltest, das vermisse ich, das würde ich mir mal wieder wünschen. Und es gibt gerade keinen Case, bei dem ich sage, I will share it over and over again. Es gibt meine Nischen, mit denen ich mich beschäftige, wo ich sage, hey, die machen einen guten Job, keine Ahnung, sowas wie Hugendubel, ich finde es geil, dass ich da irgendwie wirklich meine Buchtipps kriege und ich in meinem Buchkosmos als da leben kann so und das finde ich gut, aber es gibt nicht diese Highlight-Pieces aktuell, also krass, I'm ready for more.
Ja. Okay. Ja, also es ist schon so spannend, dass wir, obwohl wir alle über Social First und TikTok First reden, die klassischen Big Brands rauspacken. Wir haben über Apple gesprochen, wir haben Mini gesprochen. Jetzt hast du noch Nike genannt, dass der keine Social First Brands und trotzdem reden wir die. Also wir reden nicht.
Aber nimm Hugendubel wirklich mal.
Hugendubel ist geil. Die machen geilen Job auf TikTok.
Aber ich liebe halt auch Bücher und dann spielt es halt genau für mich rein. Ne? Das ist aber gerade, wenn es so um eine größere Klammer, eine Kampagne geht, zum Beispiel, die bestenfalls auch noch Out of Home zu sehen ist, hat mich lange, für mich geht es viel um Emotionen, emotional nichts getroffen.
Ja. Gut.
Dass ich so richtig gelacht oder geweint habe.
Voll die feine Antwort.
Also, alle, die zuhören, wir haben viel zu tun. Das Jahr ist noch lang. Also, ran an die Arbeit.
Wir machen Follow-up mit CNAME in 4 Monaten. Bis dahin bringt alle mal was auf die Straße.
Ganz genau. Social.
Oder vielleicht sollte ich was auf die Straße bringen, weil ich habe gerade die größte Kritik geübt. It's my turn.
Alle an die eigene Nase. Okay, letzte Frage. Wer sollte nach dir auf dem wunderschönen grünen Stuhl sitzen hier?
Timo Sander.
Oh ja, klar.
It's your turn. Vom Praktikanten zum einfach krassen Macher.
Ja.
Außerdem liebe ich den Typen für seinen Humor und so seinen Spirit. Einfach ein guter Typ. Und weil wir jetzt gerade auch so über Gesellschaftliches geredet haben, was ich einfach so triggering finde, ladet euch doch mal eine Zeitgeistforscherin ein. Weil die kann krass viel auch auf Social übertragen. Ist klar, arbeitet nicht in der Social First Bubble, aber wir hatten letztens Christine Fratz zu Gast bei uns in der Agentur. Gilt als Deutschlands bekannteste Zeitgeistforscherin.
Mhm.
Und die ordnet dann einfach so Vorurteile gegenüber Generationen, aber auch Habits und so.
Geil, I love
richtig
this.
Gut ein. Fand ich super, hat mir viel gegeben. Sehe ich hier.
Brauchen geil, cool.
Richtig gute Idee.
Nice,
richtig
nice.
Geiler Input. Nice,
gerne.
Toll. Hey, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war ganz, ganz großartig.
Hat super viel Spaß gemacht. Danke euch.
Cool. Ciao.
Ciao.
Ihr Lieben, die 10. Folge ist im Kasten. Schön, 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 schön ist das. So, und jetzt sagen wir, wie jedes Mal, folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen, social.vita, gebt uns euer Feedback. Nee, jetzt ist echt mal Zeit für Feedback. 10 Folgen, ich finde, jetzt ist wirklich mal Zeit für Feedback.
Ja, ist es wirklich.
Ja?
Ja, also LinkedIn, Instagram, schreibt uns an, E-Mail, alles drum und dran, Flaschenpost, Rauchzeichen, wir sind am Start.
Und ja, Kooperationsanfragen können jetzt auch mal reinflattern, finde ich.
Können reinflattern. Und danke für euren Support auch, muss man sagen, dass ihr es so lange aushalten.
Ja, das hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, ja. dass sich jemand uns anhört so lange.
Macht vielleicht auch keiner. Also wenn ihr noch da seid, danke.
Danke.
An euch.
Hallo.
An der Spitze cooler. Ist es einsam.
Vielleicht sind wir doch ein bisschen cooler, als wir eigentlich denken. Alright, nee, alright, cool. Leute. Hier, let's go, yalla. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns.
Ciao. Geil, cool.